Ja, schön, dass die Kinder wieder hier sind. Das hat schon gefehlt, so die letzte Zeit. Ja, bei unseren großen Kids, das passt insofern, die sind heute zwar nicht hier, aber ich will kurz was erzählen von meinen zwei ältesten Kindern. Bei ihnen erfreut sich der Lego-Katalog großer Beliebtheit. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wahrscheinlich ja. Also immer wieder gerne schauen Josias und Joelina da diese ganzen Seiten durch, blättern das so durch und dann kreuzen sie an, was ihnen gefällt, was sie sich wünschen. Und da kommt allerhand zusammen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es wahrscheinlich insgesamt sogar mehr Artikel sind, die sie sich wünschen, als Artikel, die sie sich nicht wünschen. Und unser Sohn, er rechnet dann regelmäßig aus, was alle Lego-Sets zusammen kosten würden. Da stehen ja so die Preise daneben und er rechnet das dann zusammen und zuletzt kam da ein Betrag raus jenseits der 6.000-Euro-Grenze. Ja, ich sage dann immer, wünschen kann man sich viel, ne? Was dann daraus wird, ist was anderes. Aber ganz im Ernst, ne? Bei so vielen Wünschen, da gibt es ja schon eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für uns als Eltern, aber auch eine Herausforderung für die Kinder selbst. Denn man muss sich dann Gedanken machen, was ist denn jetzt eigentlich die eine Sache, die sich unser Kind wirklich wünscht? Was von diesen vielen Dingen, wo ein Kreuz dran ist, ist denn jetzt wirklich das Wichtigste? Was ist die eine Sache, die es von Herzen gerne hätte? Und diese gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, die stellen wir dann natürlich auch unseren Kindern, ne? Damit auch sie dann mal überlegen und ein bisschen Prioritäten setzen müssen oder lernen, Prioritäten zu setzen. Wenn du nur eine Sache haben könntest, welche wäre das denn? Was ist dein wichtigster Wunsch? Gar nicht so einfach. Wie ist das bei uns eigentlich? Bei uns Erwachsenen, in unserem Leben? Wie ist es mit dir? Was musst du im Leben wirklich haben? Was ist dir am allerwichtigsten? Was sind vielleicht die Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen, weil du darüber nachdenkst? Was sind die Dinge, die dich immer wieder beschäftigen in deinen Gedanken? Welche Anschaffung? Ist es Geld vielleicht? Ist es Erfolg? Ist es Urlaub? Ist es irgendetwas anderes? Es kann ja alles Mögliche sein. Weisheit. Wir kehren heute zum Buch der Sprüche zurück. Weisheit ist der Schatz, der allen anderen Dingen überlegen ist. So lesen wir da immer wieder. Auf die Weisheit, und wir lernen dann im Neuen Testament, dass die Weisheit eigentlich personifiziert ist in Jesus Christus. Weisheit ist die eine Sache, auf die wir unser Herz wirklich ausrichten sollten. Wenn wir auf diese Weisheit, wie gesagt, personifiziert in Jesus Christus uns ausrichten, dann kann das Leben gelingen. Der unermessliche Wert der Weisheit, so habe ich mal die Predigt überschrieben und ich lese uns einige Verse aus den Sprüchen, aus Sprüche 3, Vers 13 bis Vers 35. Ah ja, da steht es schon an der Wand. Ihr könnt es natürlich auch aufschlagen und mitlesen. Sprüche 3, Vers 13 bis Vers 35. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und aus seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. Mein Sohn, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und Klugheit. Das wird Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, und liegst du, so wirst du süß schlafen. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Trachte nicht nach Bösem gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen. Denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Greuel, aber den Frommen ist er Freund. Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Besser als Silber und Gold. Das ist so das erste Stichwort, der erste Punkt. Daran bin ich hängen geblieben. Besser als Silber und Gold ist die Weisheit. Die Weisheit, die wird im Buch der Sprüche interessanterweise auch als eine schöne Frau beschrieben. Sie wird personifiziert. Ne? Wir sehen das auch hier. Vers 14, es ist besser, sie zu erwerben als Silber. Und dann weiter Vers 15 und 16, sie ist edler als Perlen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Wie so eine Person. Und später haben wir das an anderen Stellen auch noch. Und im NT wird uns dann eben offenbart, ja, die Weisheit ist tatsächlich eine Person. Sie ist die Person Jesus Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Lesen wir in Kolosser 2, Vers 3. Weisheit zu erlangen, das ist sozusagen hier zusammengefasst in diesem ersten Absatz, dieser Kernpunkt in diesem ersten Absatz, das ist besser als Silber und Gold. Nach Weisheit zu streben, die in Christus zu finden ist, ist wichtiger als irdischer Reichtum oder als irdischer Erfolg. Denn Weisheit zu erlangen führt zu einem glücklichen und gesegneten Leben. Schauen wir mal auf diesen ersten Abschnitt. Ne? Vers 13 bis 18 ist so der erste Abschnitt. Und wenn wir darauf blicken, dann schauen wir mal auf den Anfang oder auf das Ende. Dann geht es los, wohl dem Menschen. Wir könnten auch sagen, andere Bibelübersetzungen, die gehen auch so in die Richtung, wir könnten auch sagen, zum Beispiel, glücklich der Mensch oder gesegnet der Mensch. Ne? Wohl dem Menschen, glücklich der Mensch, gesegnet der Mensch oder vielleicht auch zu gratulieren ist dem Menschen, ne? Der Weisheit erlangt. So geht das los. Und dann auf den Endpunkt dieses ersten Absatzes, der ist in Vers 18, da endet das, glücklich sind die sie festhalten. Und gemeint ist die Weisheit. Glücklich sind die Weisheit festhalten. Und alles dazwischen, ne, wir haben hier so einen Rahmen, eine Inclusio, so sagt man, also vorne und hinten sozusagen das Gleiche. Alles dazwischen beschreibt dieses Glück näher. Es beschreibt, wie diejenigen, die nach Weisheit streben, die das so zu ihrem Ziel haben, wie sie gesegnet sind. Weisheit zu erlangen, in Weisheit zu leben durch Jesus Christus, das ist besser, wichtiger, wertvoller als Silber und Gold. Wichtiger als alle Schätze der Welt. Wichtiger als alle guten Gaben, die wir in unserem Leben haben können. Warum eigentlich? Könnt ihr uns mal fragen, ist das wirklich so? Stimmt das eigentlich? Warum? Weil Weisheit nicht zerstört werden kann. Zum Beispiel, wie die materiellen Dinge. Die verrosten, die verrotten, die verlieren an Wert. Und vor allen Dingen, die Weisheit, die verändert dich selbst. Die verändert dich selbst so, dass du alle Dinge dieser Welt, alle anderen guten Gaben auf eine gute Art und Weise genießen und gebrauchen kannst. Die Weisheit gibt dir etwas, was dir Materielles niemals geben kann. Denn mit Geld kannst du zwar Lebensmittel kaufen, die du auf den Tisch stellst, aber nicht die Gemeinschaft am Tisch. Die kannst du nicht kaufen. Mit Geld, da kannst du ein Haus erwerben, aber du kannst dir damit kein Zuhause schaffen. Mit Geld kannst du vielleicht auch einer Frau Juwelen oder andere Kostbarkeiten kaufen, aber du kannst nicht ihre echte Liebe kaufen. Darum ist Weisheit besser. Darum ist Weisheit lohnender. Denn die Weisheit führt zu echten Segnungen, die besser sind als Silber und Gold. Wenn wir nach biblischer Weisheit uns ausrichten, danach streben, danach leben, dann werden wir beschenkt. Mit einem glücklichen Zuhause, mit liebevollen Ehen, mit guten Beziehungen und viel mehr. Mit Dingen, die du mit Geld nicht aufwiegen kannst. Weisheit, biblische Weisheit, die wir in Jesus finden, ist besser als Silber und Gold. Erster Gedanke hier, ne? Ist besser als Silber und Gold. Zweiter Gedanke, wir gehen jetzt heute ein bisschen zügig und dann ziehen wir nämlich noch eine Schlussfolgerung am Schluss. Weisheit ist auch der Schlüssel zum Verständnis unserer Welt. Zum Verständnis unserer Welt. Und da blicken wir jetzt auf Vers 19 und 20. Wir sehen die immer noch da, so ungefähr in der unteren Mitte, ne? Ist Vers 19. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. Was gesagt wird, das ist die Erde. Die Schöpfung, in der wir leben, ist durch die Weisheit Gottes gemacht. Und sie ist gemäß seiner Weisheit gemacht. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir in unserer Welt eine Ordnung finden. Unsere Welt ist geordnet. Und sie ist geordnet nach der Weisheit Gottes. Also diese Ordnung ist in Gottes Weisheit begründet. Natürlich ist diese Ordnung vielleicht etwas beeinträchtigt, sie ist etwas beschädigt auch durch die Sünde, die in die Welt hineingekommen ist. Aber grundsätzlich sind diese Ordnungsprinzipien schon noch da. Und das ist ein Grund, warum es kostbar ist, mit Gottes Weisheit vertraut zu sein. Damit vertraut zu sein, wie diese Welt nach Gottes Weisheit angeordnet ist, wie sie funktioniert. Ich will mal versuchen, das an einem Beispiel deutlicher zu machen, sonst klingt das vielleicht so abstrakt. Wir können uns ja mal eine Mikrowelle vorstellen. Ne? Das ist ein tolles technisches Gerät, was ja ganz praktisch sein kann. Aber wenn du dieses Gerät ordentlich benutzen willst, dann musst du auch ein bisschen Bescheid wissen. Also du musst zum Beispiel wissen, wie du es verwendest und was du vor allen Dingen nicht tun darfst. Du darfst zum Beispiel bestimmte Dinge nicht in die Mikrowelle stellen. Ich glaube, nichts mit Metall und so, ne? Keine geschlossenen Gefäße. Ich habe auch gelesen, bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel ganze Eier, das soll sehr tückisch sein, ne? Die darfst du da nicht hineinstellen. Das musst du wissen, genau. Sonst gibt es einen Knall. Sonst gibt es einen großen Knall, eine Explosion und du hast ein Problem. Und das ist etwas, was du wissen musst. Und das ist auch etwas, was du beherzigen musst. Woran du dich halten musst, wenn du Freude haben willst an deiner Mikrowelle. Es liegt einfach an der Funktionsweise dieser Geräte. Das lässt sich auch nicht ändern. Das liegt daran, wie sie funktioniert, an den physikalischen Gegebenheiten oder so. Ne? Und ähnlich ist es auch in unserer Welt, ist es auch in unserer Schöpfung. Auch sie ist nach bestimmten Regeln erschaffen, mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten konstruiert. Und wenn du gegen diese Gesetzmäßigkeiten anlebst, kannst du ja sagen, und sagst, das interessiert mich nicht, ich bin ein freier Mensch, ich mache das jetzt aber so. Ja, kann man tun. Aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Auch dann passiert dasselbe wie in der Mikrowelle. Es kommt irgendwann zum Knall. Und es sieht schlecht aus für dich, du hast ein Problem. Wenn wir uns dagegen an der Weisheit orientieren, dann verstehen wir besser, wie diese Welt designt ist. Wir lesen zum Beispiel in den Sprüchen davon, das kommt später auch noch in diesem Buch, da lesen wir davon, wir werden aufgerufen, uns ein Beispiel zu nehmen an der Ameise und von ihr zu lernen, dass Fleiß sich lohnt in dieser Welt. Fleiß lohnt sich. Oder wir werden darauf hingewiesen, dass eine ruhige und bedachte Antwort geeignet ist, einen Konflikt zu entschärfen. Und ja, auch das glaube ich, wird bestätigt durch das wirkliche Leben. Eine ruhige, bedachte Antwort, die kann einen Konflikt entschärfen, die kann wieder Frieden hineinbringen. Oder wir lernen in den Sprüchen, dass Unehrlichkeit eine Gesellschaft zerstört. Lüge und Betrug und diese ganzen Dinge. Das alles ist einfach die Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert. Und wenn wir dagegen anleben, dann erleiden wir früher oder später Schiffbruch. Also die Weisheit personifiziert in Jesus Christus, sie ist der Schlüssel zum Verständnis auch der Welt. Darum ist die Weisheit kostbar, darum ist sie wichtig und darum ist es entscheidend, nach ihr zu streben. Dritter Punkt. Die Weisheit schützt uns vor Sorgen und Ängsten. Sie schützt uns vor Sorgen und Ängsten. Vielleicht kennst du das, dass du nachts wach liegst und dir Sorgen machst. Oder kannst dich vielleicht erinnern an so Phasen, wo das mal so war. Wahrscheinlich geht es vielen von uns so, dass wir das auch schon erlebt haben. Dass die Gedanken irgendwie kreisen, ne? Man kann gar nicht einschlafen, aber wirklich vorankommt man auch nicht. Dass dich Ängste beherrschen, die sich einfach gar nicht abschütteln lassen. Weisheit bewahrt uns davor. Nun gut, nicht immer, aber zumindest vor einem Teil dieser Ängste und Sorgen kann sie uns bewahren. Die kann sie uns nehmen. Zum einen sind da die selbstgeschaffenen Sorgen und Ängste. Ne? Denn manche Sorgen und Ängste sind selbst geschaffen. Das ist das Erste, was hier angesprochen wird in unserem Text. Wir blicken mal auf Vers 21, der ist da auch noch zu sehen. Ja, mein Sohn, lass sie, die Weisheit ist wieder gemeint, lass die Weisheit nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und Klugheit. Und weiter dann, Vers 23, dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten und liegst du, so wirst du süß schlafen. Ich glaube, was hier angesprochen wird, ist Folgendes. Wenn wir in der Weisheit leben, dann bewahrt uns das vor Dummheiten, die uns im Endeffekt den Schlaf rauben können. Denn manchmal sind es auch einfach Dummheiten, die uns irgendwann später Sorgen bereiten. Du musst dann keine Angst haben, dass du doch irgendwann erwischt wirst. Du brauchst nicht nachts wach zu legen und dir den Kopf zu zerbrechen. Was, wenn sie doch eines Tages diese E-Mail liest? Oder was, wenn er doch eines Tages dem oder dem begegnet zufälligerweise? Was soll ich nur sagen? Wie soll ich denn das rechtfertigen? Wer weiß eigentlich sonst noch davon? Wie kann ich verhindern, dass es irgendjemand anders erfährt? Wenn du hier in Weisheit lebst und diese Dummheiten der Sünde vermeidest, dann wirst du ein reines Gewissen haben. Und dann wirst du dich nicht sorgen müssen, ertappt zu werden, erwischt zu werden, unangenehme Konsequenzen tragen zu müssen. Das reine Gewissen, sich nicht in den Dummheiten der Sünde zu verstricken, das bewahrt vor vielen Sorgen und Ängsten. Denn manches an Sorgen und Ängsten ist auch einfach, ja, selbst geschaffen. Ist die Folge von unseren falschen Entscheidungen. Das ist so das eine, was hier angesprochen wird. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sorgen, es gibt auch noch andere Ängste, die uns aus anderen Gründen ereilen. Und da geht die Verheißung nämlich noch weiter. Es geht hier auch um Zukunftssorgen. Es geht um die Unsicherheiten, was wohl werden wird. Vers 25 und 26. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Gemeint ist, wenn du in der Weisheit lebst, wenn du gebunden bist an Jesus Christus, dann kannst du auch gelassen in die Zukunft gehen. Auch Zukunftssorgen, sie müssen dich nicht beschweren, sie müssen dich nicht ängstigen. Auch diese ganzen Gedanken, was wird eigentlich morgen sein? Es muss dich nicht quälen, weil du sicher bist, weil du geborgen bist, weil du weißt, letztendlich ist es doch Gott, der über dich wacht. Wer weise ist, Der vertraut nämlich auf diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Alles, was uns umgibt in dieser Welt. Wer weise ist, der sucht seine Sicherheit nicht zum Beispiel in Geld und anderen materiellen Dingen, über das man dann ja wieder ins Grübeln kommt und sich sorgen muss. Ne? Das geht ja schon los. Woher erstmal bekommen, wie dann damit umgehen, wie anlegen, was tun jetzt angesichts der Inflation und so weiter. Kann man sich viele Sorgen machen und lange, lange grübeln. Wer weise ist, sucht seine Zukunftsflucht auch nicht in sich selbst und seinem eigenen Können, seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Gesundheit vielleicht, seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Auch das ist ja kein festes Fundament, auch das kann wegbrechen. Wenn du krank wirst, wenn du alt wirst, wenn die Erfolge sich nicht mehr so einstellen, wie du das vielleicht von dir erwartest. Wer weise ist, erwartet Schutz und Sicherheit auch nicht von den allgemeinen Umständen, in denen wir leben. So nach dem Motto, solange gesellschaftlich alles ja, einigermaßen sicher läuft, der Wohlstand steigt, die Arbeitslosigkeit niedrig ist und ja, Putins Krieg weit weg bleibt, da kann ich ja noch einigermaßen beruhigt sein. Auch das sind ja trügerische Sicherheiten, die keineswegs stabil sind. Nein, wer weise ist, der weiß, dass sein Schutz und seine Sicherheit, diese Geborgenheit und der Beistand, dass das letztendlich in Gott liegt, dass es letztendlich Gott selbst ist. Letztendlich der Vater im Himmel, der diese Welt gemacht hat und der Allmächtige ist, er ist der Fels, auf dem wir stehen, auf dem wir uns gründen, der Schutz und Sicherheit ist in allen Unsicherheiten, die sonst um uns herum sind. Nicht das Materielle, nicht unser Leistungsvermögen, nicht die guten Umstände, in denen wir leben. Gott selbst ist es. Wenn wir das verstehen, dann weichen Sorgen und Ängste. Wenn wir das verinnerlicht haben, spüren wir auch Frieden. Dann können wir süß schlafen, wie das hier so heißt. Süß schlafen, trotz der Unsicherheiten dieser Welt. Darum ist Weisheit wertvoll, darum ist es gut, sich in ihr zu gründen, darum wird sie, Vers 22, Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Ein vierter Gedanke. Weisheit ist auch wertvoll, weil sie uns Orientierung schenkt für den Umgang miteinander. Was jetzt angesprochen ist, ab Vers 27 bis zum Abschluss des Kapitels, das ist diese horizontale Beziehung oder diese horizontalen Beziehungen zum Nächsten. Wie kann ich eigentlich dem anderen ein guter Nächster sein? Diese Frage ist hier angesprochen. Und da werden zunächst zwei Sünden der Unterlassung genannt. Vers 27 und 28, verweigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich's nicht zu deinem Nächsten, geh hin, komm wieder. Morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Also gemeint ist, das Gute und Richtige nicht zu tun, wenn man es doch könnte, wenn man doch in der Lage wäre, das ist genauso verkehrt wie Falsches zu tun. Wenn wir die Möglichkeit haben, zu helfen, unserem Nächsten zu helfen, materiell, dadurch, dass wir anpacken, dass wir vielleicht uns Zeit nehmen, ein gutes Wort für ihn haben, wie auch immer, dann sollen wir es auch tun. Und dann ist es verkehrt, sich aus Bequemlichkeit, aus Geiz oder aus Trägheit da zurückzuhalten. Oder auch nur das so rauszuschieben. Ne? Das ist ja so ein Vers 28 angesprochen. Das ist, glaube ich, auch so typisch. Das so eine ganz typische Versuchung. Komm doch morgen wieder. Ja, komm, lass uns doch mal drüber reden. Es rauszuschieben, das ist ein Fehler. Im Neuen Testament ist es genauso angesprochen, habe ich gefunden, die Stelle 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Auch das gehört zur Weisheit. Diesen Blick zu haben für den anderen, der um mich ist, und ihm zu helfen, wenn ich kann. Da Danach warnt dann Salomo eindrücklich davor, das direkt Böse zu tun. Das ist natürlich auch angesprochen. 29, trachte nicht nach Bösem gegen deine Nächsten. Und Vers 30, geh nicht mutwillig mit jemandem vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Und dann schließt das hier ab mit einer heftigen Warnung, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Greuel. Vers 32. Warum also ist es weise, sich dem Bösen zu enthalten und dem Nächsten Gutes zu tun? Nun, menschlich gesehen würden wir sagen, das ist richtig und das ist wichtig, weil ich dann auch damit rechnen kann, dass mir geholfen wird, wenn ich einmal Hilfe brauche. Und das ist ja auch tatsächlich, auch in der Bibel, auch hier in diesem Abschnitt, ne, eine Teilantwort. So funktioniert unsere Welt. Nach diesem Prinzip hat Gott sie auch in seiner Weisheit gestaltet. Predigtpunkt 2 im Prinzip. Also als soziale Wesen profitieren wir davon, wenn jeder auch an den anderen denkt. Und wir uns umeinander sorgen. Ne? Das ist so eine erste Teilantwort. Aber hier an dieser Stelle, am Schluss vom Kapitel 3, da kommt noch eine ganz andere Dimension hinzu. Ne? Es geht nicht nur darum, dass ich dem anderen helfe, damit er mir hoffentlich auch mal hilft, wenn ich seine Hilfe brauche. Das ist die Teilantwort. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht die ganze Antwort. Für den Nächsten da zu sein, Hilfe zu sein, Böses zu unterlassen, ist auch deshalb weise, weil wir wissen, dass der Tag des Gerichts, dass der Tag der Abrechnung kommt. Das ist hier klar zum Ausdruck gebracht. Die Weisheit weiß um die Konsequenzen. Die Weisheit weiß um die Konsequenzen. Wenn wir Konsequenzen für unser Handeln erwarten, dann leben wir auch anders. Ist eigentlich immer so im Leben, oder? Also ich bin neulich auf der Autobahn unterwegs gewesen, fällt mir jetzt so ein, und dann stand da so ein Schild, Radarfalle, ne? Dann fahre ich natürlich auch nicht so schnell, also nur so schnell, wie ich darf. Ist ja klar, weil ich weiß, da drohen mir Konsequenzen. Und zwar empfindliche. Das Ärgerliche war dann, an einer anderen Stelle haben sie mich doch noch erwischt. Damit, ja. mit 6 km/h zu viel, das geht noch so. Aber war auch ein bisschen blöd. Also man passt sein Verhalten an, das ist ganz normal. Wenn wir wissen, da drohen uns Konsequenzen, dann passen wir unser Verhalten an. Bei der Arbeit legen wir nicht die Füße hoch, wenn wir wissen, der Chef kommt gleich rein. Und, ja, oder doch? Kommt auf den Job vielleicht an, aber. Und selbst die kleinen Kinder wissen das ja schon. Die wissen ja schon, was sie zu unterlassen haben, wenn die Eltern in der Nähe sind. Und so ist es auch hier, weil wir wissen, dass Gott alles sieht. Dass dieser Tag der Abrechnung kommt, dass es ihn gibt, ist es auch weise, nach Gottes Weisheit zu leben. Denn am Ende, spätestens dann, hier in dieser Welt, bist du manchmal auch im Nachteil vielleicht, wenn du nach der Weisheit lebst. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber spätestens dann, am Ende dieser Zeit, am Tag der Abrechnung, zahlt sich ein Leben nach Gottes Weisheit immer aus. Im Hause des Gottlosen, so schließt das dann nämlich hier, im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Der unermessliche Wert der Weisheit, so habe ich die Predigt überschrieben und ich will es kurz zusammenfassen. Es sind uns ja mehrere Aspekte so vor Augen geführt worden, warum Weisheit so kostbar ist. Ne? Weisheit wertvoller als Silber und Gold, weil sie uns hilft, eben die schönen Dinge des Lebens richtig zu genießen. Also die Weisheit kann uns schenken, wozu materielle Dinge gar nicht in der Lage sind, was du gar nicht kaufen kannst. Dann zweitens, die Weisheit ist kostbar, weil sie der Schlüssel ist zum Verständnis der Welt. Na, denken wir an die Mikrowelle. Gott hat auch diese Welt nach bestimmten Prinzipien geordnet. Wenn wir nach ihnen leben, dann kommen wir besser klar. Drittens, die Weisheit ist kostbar, weil sie uns Schutz vor Sorgen und Ängsten bietet. Sie bewahrt uns vor den Dummheiten der Sünde. Sie bewahrt uns auch davor, dass wir uns sorgen, weil wir nicht daran denken, dass Gott doch eigentlich die Welt in Händen hält. Und viertens, die Weisheit ist kostbar, weil sie uns Orientierung gibt für ein Leben miteinander, für den Umgang miteinander. Die Frage vom Anfang bleibt aber, was im Leben ist uns wirklich am wichtigsten? Was ist diese eine Sache, die wir unbedingt haben müssen, die wir unbedingt haben wollen? Na, wenn wir den ganzen Katalog an Wünschen so durchgehen, ne? Überall setzen wir unser Kreuz oder an vielen Stellen, was uns so gefällt und was ja, man gerne hätte. Aber was ist diese eine Sache, die wir unbedingt haben wollen? Salomo hier im Buch der Sprüche, er wirbt dafür, eigentlich von Kapitel 1 bis Kapitel 31, wirbt er dafür, setz auf die Weisheit, wähle die Weisheit. Gründe dich in der durch Jesus personifizierten Weisheit, gründe dich in ihm. Und das ist die Frage. Sind wir wirklich bereit, alles andere hinten anzustellen, um mit Jesus in seiner Weisheit zu leben? Oder denkst du, ja, ich brauche Jesus. Klar. Aber was ich auch brauche, ist noch dieses. Oder was ich auch gerne hätte, ist noch jenes. Was auch immer du dann da einsetzt an dieser Lehrstelle, das ist eigentlich dann das. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung an dieser Stelle für uns als fromme Leute, die wir lange vielleicht schon Christen sind. Das ist die Herausforderung für uns dann auch. Was uns am wichtigsten ist, ist dann nämlich das, was wir hier einsetzen, weil wir es mit Jesus schon auf eine Stufe stellen. Also was ist wirklich das Wichtigste? Das eine, was wir unbedingt wollen. Salomo sagt, setz auf die Weisheit. Ganz zum Schluss möchte ich eine Geschichte noch erzählen aus der Bibel, die mir zu diesem Thema eingefallen ist in der Woche. Bekannte Geschichte oder relativ bekannte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Da geht es am Anfang in Kapitel 3 um einen gelähmten Mann, der im Jerusalemer Tempel saß oder am Jerusalemer Tempel saß und er saß dort und bettelte. Und er hat das schon sein ganzes Leben getan. Eines Tages kamen zwei Männer, Petrus und Johannes, die Apostel, sie kamen hinauf zum Tempel gelaufen und er sprach sie an und er hat sie gebeten um eine kleine Gabe. Er hat ja gebettelt und hat dann gedacht, naja, diese beiden frommen Leute, die hier zum Beten gehen, die werden mir bestimmt eine Kleinigkeit geben. Was er erwartete, war wahrscheinlich nicht viel. Ein, zwei Münzen vielleicht, damit er sich etwas zu essen kaufen könnte. Doch was dann geschieht, das sprengt seine Erwartung völlig. Silber und Gold habe ich nicht, antwortet ihm Petrus. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und der Mann, er wird dann geheilt. Viele kennen die Geschichte sicherlich. Er springt umher, voller Freude, und er lobt Gott. Ich finde, es ist eine vielsagende Geschichte. Die Erwartungen dieses Mannes, sie waren an dieser Stelle nicht besonders groß. Er hatte bescheidene, irdische Wünsche. Er war nicht so vermessen, dass er im Katalog des Lebens irgendwie alles angekreuzt hätte. Ne? Er war bescheiden. 2, 3 Münzen, das hätte ihm schon gereicht. Und vielleicht sind viele von uns auch bescheiden. Wir wollen gut auskommen können, aber wir kreuzen nicht alles an. Bescheidene irdische Wünsche. Doch was ihm dann gegeben wird, das ist viel mehr als das. Körperliche Heilung. Unfassbar. Aber vor allen Dingen, und das ist die Grundlage ja dieses spektakulären Wunders, diese Begegnung mit Jesus Christus selbst. Diese Begegnung ist das Wichtigste hier an dieser Stelle, in dieser Geschichte. Diese Beziehung zu ihm ist wertvoller als Silber und Gold. Viel kostbarer. Ist uns das eigentlich klar? Haben wir das noch so auf dem Schirm? Ist es das, was wir wollen? Ist es das eine, was für uns das Wichtigste ist? Setzen wir alles daran, in dieser lebendigen Beziehung zu Christus, der diese personifizierte Weisheit ist, zu leben? Wir lesen hier: Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber. Und ihr Ertrag ist besser als Gold. Amen.